Von da an, es war Anfang Mai 1914, überschlugen sich die Ereignisse. Stanley Evans hatte seither keinen Augenblick der Ruhe gehabt, nicht einmal über Weihnachten. Er würde sich, wenn das Ärgste vorüber war, mehr Zeit für sich selbst nehmen, in Ruhe essen, spazieren gehen. Das Badewasser hatte nun die richtige Temperatur und Stanley Evans ließ sich in die mit den Jahren rau gewordene Wanne gleiten. Seine Haut gab vor dem Untertauchen verstärkt den Geruch von Zigarettenrauch ab. Evans spürte einen kalten Luftzug an den Schultern und drehte seinen Kopf in Richtung Tür. Er sah dort einen in dunklen Khaki gekleideten Mann. Einen Soldaten, der einen Colt Browning M1895 auf ihn richtete. Einen Gasdrucklader, wie er im Burenkrieg Verwendung gefunden hatte. Eine Serie von Schüssen zerfetzte den Kopf des Journalisten. Bedächtig legte der Soldat einen blühenden Kirschzweig auf den Rand der Wanne. Fairmount Hotel Sussex, 21. Januar 1915. In der Times, die im ersten Monat des Jahres 1915 voll von Kriegsmeldungen war, las Holmes über das Bombardement der Städte Great Yarmouth und King's Lynn durch die Deutschen. Diese Luftangriffe mit Starrluftschiffen, die nach ihrem Konstrukteur Zeppeline genannt wurden, hatten 20 Menschenleben gefordert. Es war an der Zeit, dass England all seine Kräfte bündelte, dass alle politische Lager zusammenarbeiteten in einer einzigen Regierung. Ansonsten ein Klopfen an der Tür riss Holmes aus seinen Gedanken. Molly Fernwick, das Zimmermädchen, holte das Frühstückstablett ab und schob Holz in den offenen Kamin, der angenehme Wärme spendete. Als der Detektiv die Zeitung auf dem nun frei gewordenen Tisch am Fenster zum Meer ausbreitete, erregte ein unscheinbarer Bericht auf Seite 5 seine Aufmerksamkeit.
Mord an Journalist. Der junge Reporter Stanley R. Evans von der Pall Mall Gazette wurde am Abend des 9. Januar im Badezimmer seiner Wohnung tot aufgefunden. Er starb nach Angaben der Metropolitan Police an einer Schussverletzung, verursacht durch ein Maschinengewehr militärischer Herkunft. Wie die Polizei berichtet, fand man neben der Leiche einen blühenden Kirschzweig. Evans war mit seiner Artikelserie über die Hintergründe des Titanic-Unglücks, die er gemeinsam mit einem Kollegen verfasste, bekannt geworden. Die Kollegen der Pall Mall Gazette zeigen sich erschüttert über den Tod ihres Mitarbeiters.
Trotz des nassen Winterwetters wollte Holmes nicht auf seinen Morgenspaziergang verzichten. Dieses Mal jedoch wählte er einen Pfad, der in das Landesinnere führte. Als er nach einer Stunde durchnässt ins Hotel zurückkam, reichte ihm Mrs. Halliwell, die verwitwete Mutter der jungen Hotelbesitzerin, die Post, die Mr. Oliver, der Kutscher des Hotels, aus dem benachbarten Yepton abgeholt hatte. Holmes erkannte die Handschrift seines Bruders Mycroft auf einem der Kuverts und öffnete dieses noch auf der Treppe zu seinen Zimmern im ersten Stock. Mycroft Holmes schlug seinem Bruder ein Treffen im Londoner Diogenes Club vor, in einer wichtigen Angelegenheit, die in Zusammenhang mit dem Untergang der Titanic und Anschuldigungen eines Journalisten gegen einen persönlichen Freund Mycrofts stand. Sherlock Holmes bat Mrs. Halliwell, für 11 Uhr eine Kutsche nach London kommen zu lassen. Bevor Holmes den Brougham bestieg, verständigte er vom Postamt in Yepton aus seinen Bruder telefonisch, dass er ihn am nächsten Tag zum Lunch im Club treffen werde. Er wollte noch einen Abstecher nach Tunbridge Wells machen, zu seinem alten Freund und Biografen John Watson, der dort als Arzt für wohlhabende Londoner tätig war, die ihren Kuraufenthalt in der ruhigen Kleinstadt verbrachten. Der Doktor hatte sich, als er 60 wurde, mit seiner dritten Frau, der charmanten Elsa, dorthin zurückgezogen. Im Salon des Hauses servierte sie den Männern Sherry.
Sie sehen jünger aus als noch vor 10 Jahren. Womöglich hängt das damit zusammen, dass ich Sie nun mit meinen Fällen nicht mehr so strapaziere.
Das trifft in keiner Weise zu. Ihre detektivischen Fähigkeiten scheinen nachzulassen oder Sie wollen mich fernhalten von weiteren Ermittlungen, Holmes. Und das gefällt mir gar nicht. Ich bin noch kein Greis und ich versichere Ihnen...
Es gibt keine weiteren Fälle, Watson. Also auch keinen Grund, etwas vor Ihnen zu verbergen. Der Detektiv ist in den Ruhestand getreten und sieht keinen Anlass, daran etwas zu ändern.
Eine Lüge. Eine glatte Lüge. Sie haben ein Leuchten in den Augen, das mir verrät, dass Sie einer interessanten Sache auf der Spur sind. Ach, wie gerne würde ich Sie wieder begleiten und die Praxis Praxis sein lassen und nach dem glücklichen Abschluss eines Falles darüber schreiben.
Und von mir vernichtende Kritiken für die Bücher einstecken.
Ach, daher weht der Wind. Sie wollen nicht mehr, dass ich über Ihre Fälle schreibe.